Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge jede Menge spannender und hochinteressanter Themen für euch vorbereitet. Das ist meine zweite Urlaubsfolge im Grunde genommen und deswegen gibt es auch nur ein einziges Thema und das ist diesmal auch wieder ein technisches Thema. Ich habe es mir nicht richtig aussuchen können, denn es ist wirklich jetzt per Zufall einfach entschieden worden. KDE 4.7 ist nämlich erschienen und habe ich mir gesagt, okay, das kann ich mir nicht nehmen lassen, das muss ich einfach mal testen, das muss ich euch einfach mal vorstellen. Ein sehr, sehr großes neues KDE-Release. Gerade wo wir jetzt auch in dem Umbruch sind im Gnome-Sektor, wird natürlich auch KDE für einige Leute spannender und da ist natürlich ein neues KDE 4.7er Release, das wahrscheinlich letzte KDE 4er Release, eine sehr, sehr spannende Sache und ich möchte mir mal vorstellen, was es dort alles an Neuerungen gibt im Plasma-Bereich, im Applikationsbereich, im Messaging-Bereich, weil dort hat man zum Beispiel eine Menge an APIs reingesteckt und eine Menge an Arbeit in APIs reingesteckt und dort zum Beispiel das KDE Telepathy weiterentwickelt, so dass es jetzt eine Anwendung gibt für eben dieses Instant Messaging Protokoll Telepathy, was ja bereits auch unter GNOME Verwendung findet in einigen Messenger, wie zum Beispiel dem Empathy Instant Messaging Applikation und KDE hat jetzt eben die Bibliothek dafür auch weiter ausgebaut und es steht also quasi alles bereit mit auch KDE 4.7 für das Ersetzen des Instant Messaging Programms Copete durch eben ein auf diesen neuen KDE Telepathy aufbauenden System einen neuen Client zu entwickeln, der vielleicht auch mit Plasma oder sicherlich auch mit Plasma integriert funktionieren wird und der dann natürlich auch wunderschöne Notifications und sowas von KDE nutzen kann, um eben für das Instant Messaging bereit zu stehen und breit aufgestellt zu sein für die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten, die man dort hat. Das ist also eine schöne Sache. Dann natürlich auch, was man immer wieder verspricht, wenn man eine neue Version rausbringt, ist natürlich neue Stabilität, bessere Performance und so weiter und so fort. Und das ist halt das, wo wir dann auch einsteigen werden, direkt im Plasma Desktop im Grunde genommen. Dort gibt es zum einen dank einer kleinen Technologie, die man eingebaut hat in den Fenstermanager KWin oder Quinn, nämlich OpenGL-ES, also für steht ja so was wie für Embedded Systems ES, das heißt für auch mobile Geräte, Handys. Ich habe hier einen N900, womit ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme zum Beispiel, da wäre das geeignet. Da gibt es ja bereits schon MIGO für und da gibt es dann auch schon erste Oberflächen, die eben für Tablets, aber auch für Handys auf KDE basieren. Und da macht es natürlich Sinn, dass der Fenstermanager Quinn nun auch OpenGL ES kann, was eben all diese mobilen Geräte auch unterstützt, deren Grafikchip unterstützt und dadurch kann man natürlich tolle Effekte auf den Desktop zaubern und die helfen dann natürlich auch in Sachen Usability. Eine weitere große Neuerung in KDE, die so ein bisschen umstritten war, ist die Änderung der Icons. Dort gibt es nämlich eine ganz signifikante Änderung der Icons, die allen sofort auffallen wird, nämlich die Ordner-Icons wurden geändert. Und zwar, einige waren dann doch schon ein bisschen was unzufrieden, als sie es gesehen haben, weil sie dann doch signifikant geändert worden sind. Und sie sehen jetzt so ein bisschen aus wie die Icons, die man vom Elementary-Projekt kennt. Allerdings mit so einer kleinen Linie, diese Ordner-Icons. Das heißt, sie haben so einen kleinen Knick im letzten Drittel, sagen wir mal so. Und das ist halt dann doch schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich persönlich habe gegen die Icons nichts. Die passen nur irgendwie nicht so richtig zusammen mit den anderen Icons, die so ein bisschen mehr so einen glitschigeren, comicartigeren Stil haben. Und diese neuen Ordner-Icons, die haben eher so einen plastikmäßigen Stil, aber nicht glitzernd Plastik, sondern einfach so ein mattes Plastik und das ist das passt irgendwie nicht zusammen. Also da muss man mal schauen, wie das dann aussehen wird mit der nächsten Version, ob es dann ein komplettes Icon-Update geben wird. insgesamt sind die Oxygen-Icons ja sowieso schon sehr, sehr gut. Ich hätte mir gewünscht, dass man eventuell auch für das neue Release vielleicht zwei Paar Icons dann macht. Das heißt einmal Oxygen Old und Oxygen New, damit man dann auch wieder zu dem gewohnten Ordner-Stil zurückwechseln kann. Man muss ja nicht alle Icons austauschen, sondern nur eben die Ordner-Icons austauschen. Der Rest kann ja dann von dem ja ganz normalen Oxygen-Theme benutzt werden. Und so hätte man das Ganze dann elegant lösen können, aber man hat sich jetzt entschlossen, das so zu machen. Ist nicht wirklich schlecht oder schlimm, ist halt nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig für KDE-Leute, die KDE schon länger benutzen. Dann gibt es auch noch eine Neuerung im Dateimanager, der wurde ein wenig vereinfacht. Es gab ja schon in der letzten Version eine Vereinfachung des Dateimanagers, sodass nicht zum Beispiel alle Seitenleisten angezeigt wurden, sondern nur eben die Bookmark-Leiste mit eben auch den Geräten, also USB-Sticks oder CD-Laufwerken oder DVD-Laufwerken, die eben im PC drin sind, angezeigt wurde. Und das hat man ja geändert. Jetzt hat man auch die Menüleiste standardmäßig versteckt und sie unter einem Button im Grunde genommen, einem Konfigurationsbutton im Grunde genommen gesteckt. Und das ist halt eben die Neuerung da drin. Ob man das weiter fortführen möchte, da bin ich etwas skeptisch. Es wird immer noch Conqueror als Standard-Webbrowser mitgeliefert. Man ist also nicht zu Reconc oder so gewechselt, welcher ja auch eben diese Möglichkeit standardmäßig bietet, eben das Menü auszublenden oder das Menü ausgeblendet hat und dann eben diesen Konfigurationsbutton hat, wo man dann draufklickt, um das Menü einzublenden. Das hat der Conqueror selber nicht, ist allerdings eben im Dolphin, im Dateimanager drin. Das wirkt so ein bisschen inkonsistent. Das müsste man natürlich dann auch vielleicht auch als API möglich machen für alle Programme. Das heißt, dass die Programme einfach die Möglichkeit haben, automatisch das Menü ausblenden zu lassen, für alle Programme. Also das heißt, wenn ich das Menü ausblende, mit Steuerung M war das ja meistens in allen KDE-Applikationen möglich, soll dann ein Button in der Tool-Leiste erscheinen, der halt eben das Menü wieder einblendet, wenn man auf diesen Button klickt. Das wäre eine Sache, dann hätte ich gesagt, okay, richtig durchdacht, richtig gut gemacht. Vielleicht muss man das nicht standardmäßig aktivieren, aber wäre sicherlich eine nette Sache, das so gemacht zu haben. Aber leider hat man es nicht so gemacht. Muss man noch auf die ersten Bugfix-Releases warten vielleicht oder eben auf ein neues Release, wenn man das dann halt vereinheitlichen möchte. Das ist halt so ein kleiner Kritikpunkt, den ich da so anmerken möchte. Ansonsten ist das eine tolle Sache, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Menüleiste selber habe ich auch kaum genutzt, um da ins Menü zu springen, sondern habe dann doch mehr so das Rechtsklick-Menü benutzt, wenn ich mit Dateien gearbeitet habe oder eben die Tool-Buttons, die es halt da auch gibt. Und da muss man mal schauen, wie sich das Ganze dann so jetzt durchsetzen wird. Auf jeden Fall wirkt das ein bisschen was kompakter und es wirkt halt etwas frischer und etwas moderner, das Ganze. Dann gibt es auch noch ein Update, was jetzt auch Plasma direkt betrifft, nämlich für das Plasma Network Applet im Grunde genommen oder Widget oder Plasmoid. Dort gibt es ein Update für den unterliegenden Unterbau Network Manager 0.9 und auch Bluetooth Tethering wird jetzt da unterstützt, 3G-Netze, VPN, Max Spoofing wird unterstützt. Also all diese Sachen werden jetzt auch mit unterstützt und der Network Manager 09, dessen Features können jetzt auch mit dem Plasma, mit dem Plasmoid genutzt werden. Das ist eine schöne Sache. Bluetooth auch wieder eine Geschichte, die sich stark verbessert hat. Wenn man Bluetooth-Geräte eingesteckt hat oder so, kann man jetzt, wenn man sie einmal gepairt hat, muss man nicht jedes Mal, wenn man im Dolphin auf die Bluetooth-Geräte klickt, quasi die Geräte neu suchen lassen. Das dauert manchmal 10, 15 Sekunden, bis die Geräte gefunden worden sind, um auf diese Geräte zuzugreifen oder zugreifen zu können, sondern die werden schon, also die bekannten Geräte werden bereits aufgelistet und man kann einfach mit einem Klick auf die Geräte zugreifen und dann wird halt eben der Schlüssel ausgetauscht und die Verbindung hergestellt. Das klappt also deutlich besser für bereits gepairte Modelle. Außerdem wird im Bluetooth-Stack auch noch jetzt Mäuse und so weiter werden auch direkt als gepairt angezeigt, so dass man weiß, okay, meine Maus wurde schon gepairt und die funktioniert im Grunde genommen auch. Das gleiche natürlich mit Tastaturen und anderen Geräten, die eben darüber funktionieren. Dann gibt es da auch eine ja, super Sache, kleine Verbesserungen, die sich da auch ja, quasi fast eingeschlichen haben, unbemerkt beinahe. Muss man sich tatsächlich dann auch das Changelog durchlesen von KDE, damit man es merkt. Früher war es halt so, wenn man in der Konsole, also in dem Terminal, auf ein Laufwerk gegangen ist, auf ein USB-Laufwerk zum Beispiel. Das heißt, eventuell hat man zum Beispiel mit dem Dolphin einfach einen Dateimanager geöffnet und hat dann mit Umschalt F4 eine Konsole geöffnet, hat den Dateimanager geschlossen und war dann in dem Verzeichnis des USB-Sticks und wollte dann den USB-Stick entfernen über das Plasmoid, dann ging das nicht, weil der USB-Stick gesperrt war von einem Programm. Und die cleveren Leute, die schon etwas Linux-erfahrener sind, haben dann natürlich rausgefunden, okay, das liegt an der Konsole, das Terminal sperrt eben dieses Verzeichnis. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, das heißt, das Terminal sperrt jetzt nicht mehr das Verzeichnis, so dass ich jetzt ganz einfach auch über das Plasmoid dann, auch wenn ich die Konsole offen habe, den USB-Stick entfernen kann. Das ist eine tolle Sache, nervt dann halt nicht so ein bisschen rum. Und dann gibt es natürlich auch noch Verbesserungen in KMIX für Puls Audio. Puls Audio ist ja jetzt seit der letzten Version fester Bestandteil auch von KDE, beziehungsweise wird es stark empfohlen, es zu benutzen. Und dort hat man den KMIX dann nochmal erneut verbessert, damit er noch besser mit Puls Audio zusammenarbeitet. Und er hat eine, wie ich finde, gute Sache, weil mittlerweile dann doch schon die meisten Linux-Distributionen, die KDE einsetzen, dann doch auch auf Puls Audio setzen, was ja auch eine starke Vereinfachung ist für die meisten von uns. Gut, bewegen wir uns weg von den von dem Plasma, vom eigentlichen Desktop so ein bisschen. Gibt es noch ein paar kleinere Sachen, wie zum Beispiel, dass die Notifications jetzt gefixt worden sind für eben die ganz normalen Benachrichtigungen, die unten rechts erscheinen, für USB eingeworfen oder eingesteckt oder sowas. Da gab es ja auch kleine Problemchen, die wurden jetzt auch gefixt. Und das ist also eine tolle Sache. Dann bewegen wir uns eher zu den Applikationen hin. Dort gibt es nämlich auch einige sehr interessante Sachen. Eine coole Sache ist ein neues Framework für Applikationen, was auch Benachrichtigungen erzeugt, allerdings nicht Benachrichtigungen, die in der SysTray oder also unten rechts in der Tray erscheinen, sondern die in der Applikation selbst erscheinen als kleine ja Pop-up-Box. Man kennt es vielleicht vom Firefox, falls ihr eine neue Firefox-Version habt und zum Beispiel diesen Passwortmanager eingeschaltet habt, dann wird oben in der Leiste angezeigt, wollt ihr das Passwort speichern, ja oder nein? Oder im Chromium wird das auch gemacht. Wollen Sie das Passwort, was Sie jetzt eingegeben haben, speichern? Dann kommt so eine Leiste im Grunde genommen. Man kann auf Speichern klicken oder auf Nicht speichern. Und das ist das Konzept, was KDE jetzt auch übernommen hat und das jetzt in ein Framework gegossen hat, so dass es jede Applikation, die das unterstützen möchte, dann auch unterstützen kann. Und das erlaubt es dann halt zum Beispiel in bestimmten Programmen, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich möchte dieses Bild entfernen in GwenView, dann entferne ich das und wenn ich es rückgängig machen möchte, dann habe ich eben oben die Leiste, die mir sagt, okay, ich möchte es rückgängig machen, kann ich auf rückgängig klicken und dann hat man das rückgängig gemacht. Das war zum Teil in GwenView zum Beispiel schon eingebaut. Auch wenn ich zum Beispiel das Bild verändert habe, irgendwie bearbeitet habe, konnte ich das jederzeit rückgängig machen. Und das wurde jetzt quasi auch in eine Notifizierung, in eine Benachrichtigung mit eingebaut, so dass ich jetzt zum Beispiel Warnmeldungen auch anzeigen lassen kann als so eine Benachrichtigung im Programm selber, was oben einfach irgendwie eingeblendet wird. Nützlich für zum Beispiel den Dateimanager, wenn ich da mit Root-Rechten zum Beispiel arbeite, dann kommt so eine kleine Box, die dann sagt, Warnung, Sie arbeiten mit Root-Rechten oder sowas, oder für jedes Programm im Grunde genommen, was ich grafisch starte und mit Root-Rechten, wäre das natürlich eine sehr, sehr nützliche Sache. Und es kann natürlich auch benutzt werden, eben wie gerade eben schon erwähnt, für GwenView, für solche Sachen. Für aber zum Beispiel auch, wenn ich etwas in den Mülleimer geschoben habe, eine Datei im Dateimanager, dann kommt mir so eine kleine Benachrichtigung, wollen Sie das rückgängig machen oder so. Da kann ich einfach rückgängig klicken und dann wird das Ganze rückgängig gemacht. So spare ich mir dann auch oder so macht es dann auch Sinn oder so sehe ich dann auch den Sinn dahinter, dass ich das Menü, wo ich ja dann bearbeiten, rückgängig machen, wo ich das ja auch machen kann, theoretisch mir das dann einsparen kann, weil eben die Aktionen, die am meisten gebraucht werden, wenn ich eine bestimmte Aktion ausgeführt habe, also eine Reaktion auf eine bestimmte Aktion, die lassen sich ja relativ auch in den Menüs relativ einfach herausfinden, was sind so die meistgenutzten Optionen, und die lassen sich dann in so eine Benachrichtigung einbauen, und dann läuft das Ganze natürlich dann viel, viel besser, beziehungsweise der Nutzer hat so eine bessere Experience, User Experience, wenn es darum geht, mit diesem Programm zu arbeiten. Ja, dann gibt es natürlich noch eine Reihe von weiteren Verbesserungen. Es gibt Contact, die Contact Suite, die wurde ja bereits geupdatet seit einigen Monaten, aufbauend auf dem Akonadi Framework, und das wurde natürlich auch etwas weiter verbessert, und da bin ich sicherlich gespannt drauf, wie jetzt mit dem KDE 4.7er Release das Ganze dann noch besser zusammenarbeiten wird und sicherlich dann noch einen Schritt besser macht. Dann gibt es eine tolle Sache in Dolphin, was jetzt für Entwickler sehr spannend sein könnte. Neben den optischen Sachen, die ich ja bereits schon mal erwähnt habe, gibt es dort jetzt die Möglichkeit, mit dem Rechtsklick auch Code-Management-Systeme, Subversion oder Git oder sowas direkt zu benutzen. Und also eine Integration von einem Source-Management-System ist mit drin, und einem Version-Control-System, so heißt es auf Englisch, also Versionierungssystem, das ist da mit drin, und das ist eine tolle Sache. Gab schon mal als Erweiterung, aber ich glaube, jetzt mit dieser Implementierung ist das dann natürlich noch eine ganze Ecke besser. Dann gibt es im KDE Edu-Bereich auch ein Update von Marble, was die Performance vor allen Dingen verbessert, und dann natürlich auch die Möglichkeit, eine Navigationssoftware mit Marble zu ermöglichen. Das heißt, die Stimmübertragung, die automatische Übertragung, wenn ich jetzt Straße lang fahre, biegen sie links oder rechts ab, das wurde stark verbessert und das funktioniert jetzt. Und ich habe jetzt auch die Möglichkeit, eine Mappe zu erstellen über einen Wizard, über einen Assistenten im Grunde genommen. Und es gibt neue Plugins für das ganze Marble-Konzept, was ich ja auch hier auf dem N900 zum Beispiel antesten kann. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das funktioniert einfach wunderbar. Ich habe die Möglichkeit, verschiedene Mappen auszuwählen. OpenStreetMap. Ich kann aber auch hier andere Mappen auswählen, um mir zum Beispiel die Temperatur anzeigen zu lassen für einen bestimmten Klimaraum im Grunde genommen. Ich habe die Möglichkeit, mir anzuzeigen zu lassen, wie es mit den Niederschlägen aussieht. Ich kann auch die Möglichkeit, nicht nur die Erde zu kartografieren, sondern ich kann auch den Mond, den Mars besuchen im Grunde genommen. Da gibt es auch Karten für und kann mir verschiedenes Kartenmaterial anschauen, kann mir da die Landungsstellen anschauen für vom Mond, wo halt eben die verschiedenen Landetrupps da waren. Also es ist also wirklich eine wirklich tolle Sache. Und jetzt natürlich mit der Hinzufügung der Navigation und auch der Sprache hat natürlich Marble noch ein weiteres Killer-Feature hinzugewonnen. Und das ist wirklich, das macht das ganze Programm dann wirklich doch schon eine ganze Ecke mächtiger. Dann gibt es natürlich auch noch ein Update in Gwenview. Gwenview habe ich ja kurz mal erwähnt, wegen den Notifications, also den Benachrichtigungen. Das hatte ja sowas auch schon. Gwenview hat jetzt noch eine Vielzahl von Neuerungen bekommen, aber einige Neuerungen möchte ich mal kurz ansprechen. Das ist die Möglichkeit, jetzt eine Vorschau zu haben für Bilder, beziehungsweise Bilder miteinander zu vergleichen zu können und dann beide quasi in einer Vorschauansicht zu sehen, in fast gleicher Größe zu sehen, parallel nebeneinander. Da brauche ich, ohne dass ich zwei Gwenview-Fenster aufmache im Grunde genommen, habe ich die Möglichkeit, also zwei Bilder auszuwählen und die miteinander zu vergleichen. Das ist gerade, ich jetzt, der hier im Urlaub bin, sehr, sehr viele Bilder knipse, macht das sehr viel Sinn, um, wenn ich ein Bild, manchmal passiert es ja, dass einer mal wegguckt auf einem Bild und oder zur Sicherheit wird zwei oder dreimal ein Bild geschossen, habe ich die Möglichkeit, diese Bilder miteinander zu vergleichen, direkt nebeneinander zu legen und dann zu gucken, welches ist das Beste, und das dann auszuwählen und den Rest dann später natürlich eventuell zu löschen oder aufzubewahren irgendwo anders und zu sagen, ja, okay, das war nicht so gelungen oder sowas. Und das ist natürlich eine super Sache, und das ist wirklich, also da gibt es noch eine Reihe von weiteren Verbesserungen. Natürlich hat GwenView eben noch mit den KPI-Modulen noch die Möglichkeit, wieder Dateien auf Flickr hochzuladen, auf Facebook hochzuladen. Ich glaube, es ist jetzt auch Google Plus hinzugekommen als Hochladendienst und eine ganze Menge mehr. Da ist ja immer eine ganze Menge los und das ist wirklich eine tolle Sache, dass das auch funktioniert. Das Runterladen von Bildern klappt mittlerweile auch mit GwenView. Da muss man auch musste man vorher einen Plugin installieren. Das geht jetzt auch automatisch. Der Vollbildmodus wurde ein wenig verbessert und ich kann jetzt zwischen dem ich kann jetzt auch in den Vollbildmodus gehen, wenn ich zum Beispiel zwei Bilder vergleiche, was eine tolle Sache ist. Und es lassen sich halt eben noch mehr Bilder einzeln, also nicht nur zwei Bilder, drei, vier, fünf, sechs Bilder lassen sich da vergleichen, was eine tolle Sache ist. Dann für Leute, die jetzt Comics lesen, da ist ja GwenView eher nicht zu gebrauchen, sagen wir mal so, aber Ocular ist da sehr gut zu gebrauchen und Ocular hat da einen universellen, also Ocular, der universelle Viewer, der hat jetzt für Comics ein spezielles einen speziellen Support bekommen. Wenn ich zum Beispiel ein ganzes Verzeichnis habe mit Bildern und diese Bilder stellen ein Comicbook dar, dann habe ich die Möglichkeit jetzt in dem Okular diesen ganzen Ordner mit diesen Bildern zu öffnen und die werden dann nacheinander als verschiedene Seiten angezeigt und dann auch richtig sortiert. Ich kann die umsortieren, wie ich möchte, wie ich gerade lustig bin. Und das ist, glaube ich, eine tolle Sache für alle, die sehr viel Comics lesen am PC. Da macht es natürlich Sinn, dass das dann auch so funktioniert. Dann gibt es natürlich noch eine ganze Menge von weiteren Programmen. CarStars zum Beispiel, auch aus dem Kaedo-Projekt, glaube ich, wo man halt die Sterne beobachten kann, die verschiedenen Himmelsbilder lernen kann. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Das hat jetzt auch eine OpenGL-Unterstützung bekommen, sodass das Ganze noch schneller rendert, noch besser rendert und natürlich auch bessere Effekte noch erzielen kann. So, wenn man in die Sonne so schaut, so schräg irgendwie, dann kommt dieser Lensflare-Effekt oder sowas. Also das ist eine wirklich tolle Sache. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge von weiteren aus diesem Kaedo-Projekt, die dann weiter geupdatet worden sind und die dann eine ganze Menge von weiteren Funktionen bekommen hat oder haben. Eine Sache dann in den Entwicklungstools, die sich getan hat. Kate, der Editor, da gibt es eine Verbesserung für die Baumansicht links, wenn man Dateien geöffnet hat, dann gibt es diese bessere Baumansicht. Da kann man, früher war es immer nur möglich, offene Dateien anzuzeigen, die wurden angezeigt. Jetzt hat man die Möglichkeit, auch so eine Baumansicht sich anzeigen zu lassen von den Quelldateien, die man geöffnet hat. Und das klappt also auch sehr, sehr gut. Das ist halt das neue Feature im Grunde genommen von Kate. Dann gibt es natürlich noch eine KDE-Software, die jetzt mit KDE nicht direkt mitgeliefert wird, aber sicherlich auch erwähnenswert ist. Es nennt sich Digicam, ist so eine etwas verbesserte Version als von GwenView, was eben für eben solche Urlaubsbilder oder sowas gedacht ist. Man kann mit 1, 2, 3 Klicks kann man Verbesserungen am Bild machen, man kann das Bild taggen, Geotags hinzufügen, man kann Geotags mit Marble kombinieren, das heißt, es gibt einen Geotagging-Dienst, wenn ihr mit, zum Beispiel mit meinem N900 nehme ich halt Bilder auf und habe dann GPS eingeschaltet, dann wird natürlich auch direkt getaggt, wo ich das Bild gemacht habe und das kann ich dann später in Digicam sehen und Digicam hat so ein kleines Marble-Plugin und lädt dann sogar auch diese Koordinaten in Marble rein, in diesem kleinen Marble-Plugin und dann habe ich die Möglichkeit, das auch in OpenStreetMap zu sehen oder den anderen Kartierungsdiensten, die halt eben Marble anbietet, was eine super geniale Integration von Marble jetzt in Digicam ist und was auch so zeigt, wie die Programme von KDE Hand in Hand gehen. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Außerdem bringt Digicam 2.0 jetzt auch die Möglichkeit Face Recognition, das heißt Gesichtserkennung. Ich kann Gesichter taggen und kann sagen, okay, das ist der und der und der und der und kann dann sagen, automatisch herausfinden, wer was ist. Also nach 2, 3 Mal üben müsste diese Face Recognition dann auch funktionieren. Es gibt Image Versioning Support, das heißt Bilder-Versionierungs-Support, sowas wie eben Subversion oder Git, nur eben für Bilder. Das heißt, ich kann viele verschiedene Versionen von Bildern eben in Digicam abspeichern unter verschiedenen Versionen. Kennt man vielleicht auch von einem Office-Programm, wo es verschiedene Dokumentversionen gibt, wo ich dann auch im Dokument selber verschiedene Versionen speichern kann. Das ist jetzt hier mit Digicam 2.0 auch möglich. Außerdem natürlich auch noch möglich, die Suche von Bildern, getaggten Bildern, mithilfe von Strigi und Nepomuk, was natürlich auch eine super geniale Sache ist. Digicam 2.0 ist, glaube ich, noch in der RC-Version. Es ist noch nicht fertig, glaube ich. Aber es ist zumindest schon mal sehr, sehr vielversprechend und ich kann allen nur empfehlen, wenn ihr eine RC-Version bekommt, dann ladet sie euch runter. Ein wirklich tolles Programm und das passt zu KDE wie die Faust aufs Auge. Im positiven Sinne natürlich. Dann gibt's natürlich noch weitere Neuerungen, was jetzt die KDE-Plattform angeht. Es gibt neue nette Animationseffekte. Was ich sehr gut finde, ist, dass zum Beispiel jetzt die diese Pop-up-Menüs in der Systemeinstellung, dass die zum Beispiel jetzt einen etwas dunkleren Hintergrund bekommen, wenn sie so aufpoppen. So ein bisschen durchscheinend waren sie ja immer, wenn man die Effekte aktiviert hatte, dass die jetzt so einen dunkleren Hintergrund bekommen haben, diese Pop-ups, so dass man das besser lesen kann, was jetzt in dem Programm selber drin ist und man die Unterscheidung hat, so einen besseren Kontrast hat zwischen den Systemeinstellungen selber, dem Hintergrund der Systemeinstellungen und diesem Pop-up, was sich geöffnet hat über dem Mauszeiger. Das ist also eine tolle Sache, was sich da getan hat. Natürlich die Einstellungen, da haben sich auch einige Sachen findet man jetzt etwas leichter wieder. Und eine tolle Sache, die ich sehr gut finde, auch in den Systemeinstellungen zu finden, unter den KDM-Einstellungen, also dem K-Display-Manager, der für das Anmelden und für das Herunterfahren des Rechners und so weiter zuständig ist. Dort gibt es jetzt die Möglichkeit, mit Grub oder mit Lilo zusammenzuarbeiten, so also den Bootloadern zusammenzuarbeiten, so dass ich, wenn ich einen Neustart machen möchte, die Möglichkeit habe, neben Restart Computer oder Neustarten des Computers auszuwählen aus der Grub-Liste von Betriebssystem, wie ich installiert habe, welches Betriebssystem ich denn jetzt als nächstes booten möchte nach dem Neustart, dann brauche ich das nicht jedes Mal, wenn der Computer hochfährt, dann zu sagen, beziehungsweise wenn ich jetzt den Neustart mache, zu sagen, ja, ich möchte jetzt dieses Betriebssystem hochfahren. Sondern ich kann es direkt, wenn ich Neustart definieren, ich möchte jetzt zum Beispiel Windows hochfahren, klicke das an und dann startet der Computer neu und Grub, das Grub-Menü erscheint nicht mehr, sondern Grub weiß jetzt, aha, er möchte Windows starten und startet automatisch Windows. Das ist eine tolle Sache, wie ich finde, gerade für Leute, die halt eben Multiboot-Systeme haben. Ich bin immer noch der Meinung, Linux hat eines der besten Multiboot-Supports überhaupt und da kann man eigentlich nicht meckern. Da muss man Linux und die Linux-Community und die Distribution sehr für loben, dass sie da wirklich super dran arbeiten und das ist wirklich eine wirklich, wirklich tolle Sache. Dann gibt's natürlich noch einige andere Sachen, KIOs, Plugins im Grunde genommen wurden erweitert, das was man in Dolphin Conqueror nutzen kann, HTTP, HTTPS, Proxy und so weiter und so fort. Das hat sich verbessert, da gibt's eine Reihe von Verbesserungen. Ich habe ja den Bluetooth-Stack schon erwähnt, der da auch eine Verbesserung erfahren hat, sodass schon gepairte Geräte direkt erscheinen und nicht erstmal gesucht werden müssen. Das ist eine tolle Sache. Dann gibt's natürlich in Sachen Entwicklung gibt's auch noch eine ganze Menge. Da gibt's ja noch andere Programme, KDevelop zum Beispiel, wo sich eine ganze Menge getan hat, wo es jetzt Bindings gibt für Python, für andere Programmiersprachen, wo man jetzt damit auch wirklich gut umgehen kann. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Das ganze KDE-Ökosystem wächst so allmählich zusammen. Und natürlich muss man in Sachen Plasma auch noch erwähnen, dass es jetzt natürlich auch diese mobile Edition gibt für Tablets und für Handys. Und dass es dort natürlich dann auch wirklich hochinteressant wird, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Auf einigen Migo-Tablets wird dann KDE sicherlich auch lauffähig sein. Und dann bin ich echt mal gespannt, wie das dann aussehen wird mit eben diesen Tablets und diese KDE-Version, wie schnell das Ganze laufen wird und so weiter und so fort. Und um jetzt mal so abschließend, ich glaube, das sind so die größten Neuerungen, die ich so gefunden habe zu KDE 4.7, um jetzt mal so abschließend zu erwähnen, so einen Ausblick zu geben auf KDE 4.8/5.0. Es wird eine neue KDE-Version auf Basis von Qt 4.8 beziehungsweise Qt 5 geben. Und Qt 4.8 ist ja bereits draußen, soweit ich das gesehen habe, und bietet halt schon einigen neuen Support für einige neue Technologien an, die mit Qt 5 kommen werden. Aber Qt 5 wird ein neuer, größerer Schritt sein und das wird wahrscheinlich dazu führen, dass es ein KDE 5 geben wird. Das KDE 5 wird teilweise inkompatibel sein mit dem KDE 4, aber keine Angst, es wird kein Rewrite sein, wie eben KDE 4 einer war, sondern man wird auf der Technologie, auf der Stabilität, die man mit KDE 4.7 jetzt erreicht hat, aufbauen und darauf aufbauend dann eben die Qt5-Portierung übernehmen. Qt5 wird eine Reihe von neuen Funktionen mit sich bringen, wird vor allen Dingen auch noch QML, also Qt Dynamic Language im Grunde genommen, wird die so ein bisschen mehr mit einbeziehen in die Programme. Und wir können uns dann auf neue geniale Effekte freuen und auf noch schnellere, ja, noch schnelleres Arbeiten mit dem Desktop. Und dann bin ich echt mal gespannt, was jetzt so in Zukunft die KDE-Plattform machen wird. KDE also quasi auch vor einem neuen Umbruch. Keine Angst, es wird kein sehr großer Umbruch sein. Er wird nichts in Sachen Stabilität einbüßen, sondern er wird vor allen Dingen in Sachen Performance noch mehr rausholen und in Sachen Funktionalität noch mehr rausholen. Und da bin ich ganz ehrlich der Meinung, dass KDE momentan von den Desktops das ausgereiftere Modell ist, wenn ich jetzt mal so GNOME 3 da so ein bisschen rüberschiele oder zu Ubuntu's Unity, das ist alles noch so in Kinderschuhen steckt, das alles noch hat zwar sehr geniale Ideen teilweise, aber die müssen erstmal reifen, die Ideen, und die müssen erstmal sich in der Praxis beweisen, und KDE gerade mit der neuesten Version 4.7 beweist sich jetzt doch schon, dass all dieses harte Arbeiten an den Versionen, an den gerade Versionen 4.0, 4.1, 4.2, dass sich das dann doch so langsam auszahlt, da richtig viel Zeit investiert zu haben, auch in die APIs, also diese abstrakteren APIs, Phonon zum Beispiel als Multimedia-API. Der Umstieg auf Pulse Audio ist ja in Windeseile quasi gelaufen, wenn ich das mal vergleiche zur GNOME-Plattform, wo das dann doch schon ja ein, zwei Linux-Distributionsversionen, also ein Jahr, ein halbes, anderthalb Jahre gedauert hat, um das umzustellen. Da hat es bei KDE, war es halt innerhalb von einem Release, war es eigentlich im Grunde genommen durchgefrühstückt, was auch eine tolle Sache ist. Das gleiche ist hier der Umstieg auf UDISC. Das war ja KDE 4.5, hat noch HAL benutzt, KDE 4.6 schon UDISC. Das heißt, war auch dank dieser APIs, dank dieser Abstraktion der Hardware und der Software-Systeme, die die Hardware ansprechen, und dem eigentlichen KDE-Layer war das wirklich sehr einfach zu machen. Und das wird in Zukunft sicherlich auch auf mobilen Endgeräten seine Wirkung zeigen, dass man dort einfach sagen kann, okay, ich ändere einfach mal das Backend, und KDE sagt, muss ich einfach nur ein Plugin schreiben für KDE kurz, dass es ein neues Backend gibt oder sowas. Und das war es im Grunde genommen. Ich muss nicht ganz KDE umkrempeln für das neue Backend, was auch, glaube ich, eine super Sache ist. Und da bin ich echt mal gespannt, wie das jetzt sich weiter fortführen wird mit KDE 4.8 oder /4.5.0. Also da bin ich echt mal gespannt auf die neue KDE-Version. Diese KDE-Version, die könnt ihr natürlich jetzt auch ausprobieren, auf kde.org gehen. Dort gibt es die Sourcen zum Runterladen und Kompilieren. Bin mir sicher, Gentoo-User und Arch-Linux-User haben bereits schon in ihren Repos KDE 4.7 drin. Ansonsten wird sicherlich Kubuntu-User werden sicherlich auch KDE 4.7 schnell bekommen. Das gleiche gilt dann auch für OpenSUSE-Nutzer. Die hatten ja, glaube ich, schon die RC auch relativ früh bekommen. Da sind ja sehr, sehr viele KDE-Entwickler auch bei OpenSUSE. Da wird es keine Probleme geben. Die anderen Linux-Distributionen müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall würde ich euch, wenn ihr mal Zeit habt, euch dann doch mal vorschlagen, KDE 4.7 auszuprobieren. Jetzt gerade in dieser Urlaubszeit macht es vielleicht auch Sinn für einige Leute, wenn es draußen regnet. Ich habe gehört, es soll nicht so schönes Wetter sein. Hier bei mir ist eigentlich relativ gutes Wetter. Nicht immer sonnig, aber doch noch auszuhalten, aber bei einigen soll es regnen und die sollen halt etwas blödere Tage haben, wenn man also nicht draußen rumsitzen kann und man vielleicht ein GNOME-Nutzer, GNOME 2-Nutzer noch ist und sich dann jetzt entscheiden möchte, schaut euch KDE 4.7 an, es lohnt sich auf jeden Fall, ist eine solide solider Linux-Desktop im Grunde genommen, und ja, viel Spaß damit, und das war's im Grunde genommen für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Eine weitere Urlaubsfolge im Grunde genommen mit einem einzigen Thema, und zwar in dem Fall KDE 4.7. Und das war's für diese Folge, und bis zur nächsten Folge.